Wir lesen weiter in dem Buch Zoroaster aus dem Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Folge 31. Zoroaster dachte schon ans Gehen. Da kamen eines Mittags fremde Reiter in die Ortschaft. Das gab große Aufregung. Geordnet ritten sie dahin. Beherrscht wie ihre Pferde erschienen auch ihre Körper. Plötzlich stießen sie einen Jubelruf aus. Sie hatten Zoroaster erblickt und erkannt. Es waren die ihm vorausgerittenen Boten, die auf dem Heimweg begriffen waren. Groß war ihre Freude, den Wegbereiter zu finden. Sie erzählten, dass dies die letzte Ortschaft gewesen sei, die dringender Hilfe bedurft hätte. In den anderen hätten sie selber wirken können. Nun sei aller Schaden gut gemacht, der aus des falschen Zoroasters Auftreten entstanden war. Und mehr noch, die Menschen, mit denen der Wegbereiter sich jetzt abgegeben hatte, waren bis ins Tiefste erfasst und umgewandelt worden. Auch hier wieder Segen aus dem Leid, jubelte Mursa, der vor einigen Tagen eingetroffen war. Die Männer brachten auch die Kunde mit, dass in wenigen Wochen das Fest auf dem Berge stattfinden werde. Zoroaster werde gebeten, daran teilzunehmen. Der Atrawan und Fürst Hafiz ließen ihn überall suchen. Da beschloss Zoroaster, mit seinen zwei Begleitern heimzureiten, versprach aber, in spätestens einem Jahr wiederzukommen, um zu sehen, wie die Menschen seine Lehre aufgenommen, wie viel Frucht sie getragen hatte. Der Abschied wurde besonders den Helfern aus den anderen Ortschaften schwer. Sie konnten sich ein Leben ohne den Meister nicht mehr denken. Yadasa sprach gar nichts. Ihr gleichmäßig friedevolles Antlitz verriet nicht, ob ihr das Heimgehen lieb oder leid sei. Zoroaster aber merkte plötzlich, dass seine Körperkräfte nachzulassen begannen. Allzu viel war ihnen zugemutet worden in den letzten Jahren, da er ohne Unterbrechung immer über das gewöhnliche Menschenmaß gearbeitet hatte. Er empfand nur ein Verlangen, möglichst rasch in die Stille zu kommen. Mursa verstand ihn und sorgte in Treue dafür, dass der Aufbruch rasch vonstatten ging. Schneller als alle gedacht hatten, war die Trennung vollzogen. Aber Zoroaster kam nicht weit. Am Ende des ersten Tages schon brach er in heftigem Fieber zusammen. Mursa wusste nicht, wohin er den Erkrankten bringen sollte. Da flehte er zu Ahura Mazda. Er möge ihm die Augen öffnen, damit er die kleinen Helfer sehen und mit ihnen sprechen könne. Es sei um des erkrankten Wegbereiters willen. Und die Bitte wurde erhört. Kleine, freundliche Wesen stellten sich ein, die Mursa zuraunten, sie wüssten hier ganz in der Nähe eine leere Hütte, wohin er und der Diener den Zoroaster bringen könnten. Fröhlich wiesen sie den Weg zu einer regensicheren Behausung, in der sich ein gutes Lager befand. Mursa aber war überglücklich, die Kleinen sehen zu können. Er fasste eine große Liebe zu ihnen. Das fühlten sie und halfen immer bereitwilliger. 10 Tage lang lag der Wegbereiter schwer krank danieder. Aufopfernd pflegte ihn Mursa. Endlich konnte er wieder um sich schauen und wunderte sich, wo er sich befand. Mursa berichtete ihm. Die Kleinen ergänzten den Bericht und rühmten Mursas Umsicht. Als Zoroaster sich so weit erholt hatte, dass er Strahl besteigen konnte, drängte er zum Heimritt. So brachen sie auf und die Kleinen wiesen ihnen die besten Wege. Als sie an die Grenze ihres Bereiches kamen, führten andere Helfer sie weiter. Da jauchzte plötzlich Mosa, der schweigend geritten war, laut auf. Ich kann auch die neuen Helfer sehen. Ist es möglich, dass ich die geschenkten Augen für immer behalten darf? Überglücklich war er. Hinter jedem Baum, in jede Blume spähte er und verkündete frohlockend, wenn sich ihm ein Elflein oder ein Baumgeist zeigte. Da Zoroaster noch schwach war, mussten sie langsam reiten, aber bei Mosas Freude über die kleinen Wesen wurden ihnen die Tage nicht zu lang. Abends sprach Zoroaster, wie es seine Gewohnheit war, noch mit seinen Begleitern über ernste Dinge. Zu seinem Kummer merkte er, dass der Diener seelisch nicht vorangekommen war, obwohl er immer an allem hatte teilnehmen dürfen. Es war, als fehle ihm der Sinn für alles, was nicht irdisch war. »Hast du denn gar kein Verlangen, von Ahura Mazda zu hören, mein Freund?« fragte Zoroaster ihn gütig. Er schüttelte den Kopf. »Ich verstehe so wenig davon. Ich kann nicht begreifen, warum Mursa sich freut, wenn er das kleine Ungeziefer sieht. Ich kann nicht begreifen, warum du, der vornehme Herr, dich mit verkommenen Menschen plagst und Arbeit tust, die mir zu gering ist. Wenn es so ist, sagte Zoroaster traurig, um es noch ein letztes Mal zu versuchen, dann werde ich dich das nächste Mal nicht mitnehmen können. Er hatte Beteuerungen erwartet und Bitten, es doch wieder mit ihm zu versuchen. Stattdessen aber sagte der Diener ganz erfreut, »Darum wollte ich dich auch schon bitten. Es wird mir schwer werden, mich von Strahl zu trennen, aber schließlich werde ich mich auch an andere Pferde gewöhnen.« Bei all dem großen Erfolg, den der Wegbereiter gehabt hatte, diesen Misserfolg in seiner unmittelbaren Umgebung, was sollte er wohl daraus lernen? Nach einigen weiteren Tagen zeigte sich endlich die Hauptstadt und ehe die Sonne sank, konnten sie vor Hafis Palast von den Pferden steigen. Mit großer Freude wurde Zoroaster begrüßt. Der Fürst erschrak, als er das blasse, abgezehrte Gesicht des Freundes sah, aber dieser beruhigte ihn. Er fühle sich ganz wohl, Mursa habe ihn trefflich gepflegt. Dagegen fragte er zaghaft, ob Jayava noch am Leben sei. Die Antwort beglückte ihn. Er könne kaum erwarten, den Wegbereiter zu begrüßen. Nun mochte auch dieser nicht mehr warten. Eilig begab er sich zu seinem alten Freund, den er zwar hinfälliger geworden, aber geistig sehr rege fand. Hier konnte er alles erzählen, was ihm begegnet war, was er gedacht und erlebt hatte. Er fand Verstehen, das ihn selbst noch tiefer in alles eindringen ließ. Tagelang hätte er so weiter berichten können. Es tat so wohl, in diesem inneren Versenken zu ruhen, nach all der Unruhe der letzten Jahre. Aber Hafis drängte, er solle den Atrawan aufsuchen. Wichtiges habe dieser mit ihm zu besprechen. Zoroaster begab sich zu dem Priester, der ihn ehrerbietig empfing, trotzdem er bedeutend älter war als der Wegbereiter. Der Atrawan sagte, dass er Auftrag erhalten habe, bei der nächsten Feier Zoroaster allem Volk als Wegbereiter vorzustellen. Er werde von seiner Sendung reden und bitte ihn, ein Gleiches zu tun. Am besten wäre es, er würde am zweiten Tag des Festes zu den Männern sprechen. Zoroaster zeigte sich zu allem bereit. Nur bat er, dass bei seiner Ansprache auch die Frauen zugegen sein dürften. Er halte es für seine Pflicht, die Frauen nicht länger im Hintergrund zu lassen. »Sie haben Seelen wie wir, Atrawan«, sagte er, »und diese Seelen hungern. Sie sollen die Speise nehmen dürfen, wo ihre Männer sie empfangen und nicht von diesen Männern abhängig sein bei der Sättigung ihres Geistes. Der Atravan begriff diese Ansicht nicht. Solange er denken konnte, ja, noch viel länger hatte den Frauen Bescheidenheit geziemt. Sie hatten hinter den Männern zurückzustehen. Er meinte, so solle es bleiben. Sonst würden die Frauen auch in anderer Beziehung Änderungen verlangen, die unbequem werden könnten. »Du bist nicht verheiratet, Zoroaster«, schloss er lächelnd, »sonst würdest du rascher verstehen, dass man die Frauen nicht niedrig genug halten kann.« »Meine Mutter war auch eine Frau, ebenso wie die deine, Atravan«, versetzte Zoroaster rasch. »Wenn die Frauen daraus ein Recht ableiten, sich vorzudrängen, weil sie mit den Männern die ewigen Wahrheiten hören dürfen, sind sie keine wahren Frauen, und dann sollen sie nicht mehr zu den Andachten kommen dürfen. Aber es muss unser eifriges Bestreben sein, der Seele der Frau den Platz einzuräumen, der ihr gebührt.« Der Atravan gab nach, denn er wusste genau, dass hinter dem, was Zoroaster sagte, der Wille Gottes stand. Dagegen lehnte er ab, jetzt schon von dem zu erfahren, was der Wegbereiter künden wolle. »Ich werde es früh genug mit den anderen hören«, sagte er gleichmütig. »Ich weiß, dass du die Wahrheit bringst, also tut es nicht Not, deine Worte vorher zu prüfen.« In 2 Tagen sollte aufgebrochen werden. Der Atravan überließ es Zoroaster, ob er mit ihm oder im Zuge des Fürsten Hafis reiten wolle. Zoroaster merkte, dass es ihm recht wäre, wenn er Letzteres wählen würde. Doch wollte er nichts entscheiden, ehe er mit dem lichten Helfer gesprochen hatte. Etwas bedrückt von der Unterredung kehrte Zoroaster in den Palast zurück und begab sich sofort zum Fürsten. Dieser bat ihn, mit ihm zu reiten. Er habe unterwegs mehr Zeit als sonst, sich Antwort auf so manche Frage zu erbitten, die ihn beschäftigte. »Der Atravan dagegen wird froh sein, wenn er dich jetzt nicht bei sich haben muss«, sagte der Fürst und fragte dann, »wie gefiel dir der Priester? Habt ihr euch verstanden?« »Er gefällt mir, aber er erscheint mir nicht ganz frei. Irgendetwas versucht er zu verbergen. Jeder seiner Sätze ist wohl überlegt. Ich begreife nicht, woher das kommt. Er hat doch von mir nichts zu fürchten.« »Oh, Zoroaster, du Kind«, lachte Hafis gut gelaunt. »Gerade das ist es. Er fürchtet dich.« Zoroasters erstaunter Blick veranlasste den Fürsten, mit mehr Nachdruck zu wiederholen. »Ja, er fürchtet dich. Wenn du der Wegbereiter bist, so hast du durch dieses dir von Ahura Mazda übertragene Amt die erste Stelle in der Geistlichkeit unseres Landes. Das ist doch selbstverständlich.« Zoroasters ungläubiger Blick entlockte dem Fürsten erneutes Lachen. »Dass du das nicht schon selber gemerkt hast, zeigt mir, dass du wahrscheinlich neben deiner hohen Aufgabe nichts anderes siehst. So muss es ja auch sein«, sagte Hafis, ernst werdend. »Der Atravan aber, der dich nicht kennt, weiß nicht, wie weit du gedenkst, diese Macht zu verwenden. Um ihm zu zeigen, wie bescheiden du bist, bat ich dich, ihn aufzusuchen. Eigentlich hätte er zu dir kommen müssen.« »So will ich nochmals zu ihm gehen und ihm sagen, dass er der oberste Priester im Land bleiben soll«, beschloss Zoroaster. Der Fürst aber hinderte ihn daran. »Das wäre sehr töricht. Daraus, dass er sich vor dir fürchtet, musst du seine Macht Igier erkennen. Die kann dir beschwerlich oder hinderlich werden, wenn du ihr jetzt schon die Zügel freilässt. Außerdem hat Ahura Mazda dich und nicht ihn zur höchsten geistlichen Würde in diesem Reich berufen. Das darfst du nicht einfach abtun wie ein unbrauchbares Gewand. gehe unbeirrt deinen Weg. Lass die anderen sich fürchten oder dich lieben. Es wird ein Tag kommen, wo es dir lieb sein kann, dass ein Wort deines Mundes auch den Atravan zum Gehorsam zwingen kann.